Herzlich willkommen zum Podcast der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Patrick Hahn und heute gibt es eine Spezialausgabe anlässlich des Festivals 8 Brücken Musik für Köln. Und Gast hier im Studio ist der Komponist und Dirigent Enno Poppe.
Hallo.
Enno, wir kennen uns schon ein paar Jahre, deswegen bleiben wir hier beim Du, wenn das okay ist.
Das ist total okay.
Und ich fühle mich dir schon immer so verbunden, weil ich bin in Hagen in Westfalen aufgewachsen. Und Hagen, da sagt man, das ist das Tor zum Sauerland. Und du kommst aus Hemer, die Stadt am Felsenmeer. Und was ich mich immer schon gefragt habe, wie um alles in der Welt wird man in Hemer Komponist?
Vielleicht gerade wird man in Hemer Komponist, weil es nichts gibt. In Hemer war ja eigentlich kein wirkliches Kulturleben. Das heißt, ich musste das alles selber machen. Alles, was mir gefehlt hat, musste ich mir irgendwie ausdenken. Das Zweite wirklich war, dass zu der Zeit im Radio kam unheimlich viel Musik. Also ich habe so viel WDR gehört, das gibt's ja gar nicht. Es gab neue Musiksendungen auch am Dienstagnachmittag oder mittags von 12 bis 13 Uhr gab es neue Musik im Radio. Oder Komponisten haben über ihre Werke gesprochen um die Uhrzeit. Wirklich großartig. Und auf die Weise kam das. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater war in dieser Kleinstadt eigentlich für alles zuständig. Er war Musiklehrer an der Schule, er hat Chöre geleitet, er hat Kammermusikabende gespielt, er hat fantastisch Klavier gespielt, hat die Musikschule gegründet, war irgendwie zuständig, quasi für, egal wo Musik war, war mein Vater. Und das war eigentlich für mich auch ganz selbstverständlich, dass man von morgens bis abends mit Musik beschäftigt war auf die Weise. Mein Vater hatte auch eine tolle Notensammlung und er hat mich als Kind, also mit 8, 9 Jahren, hat er mir gezeigt, wie Partituren aussehen. Er hat mit mir die Dvorak-Symphonie aus der Neuen Welt angehört, hat mich auf den daneben sich und hat mir die Partitur gezeigt, guck mal hier und so. Und dann habe ich angefangen, mich selbst auch dafür zu begeistern. Also viel mehr als Klavier zu üben, wozu ich eigentlich nie Lust hatte, habe ich dann wirklich mich mit diesen Partituren beschäftigt und fand das einfach absolut faszinierend.
Heute bist du, das kann man glaube ich ohne Übertreibung sagen, einer der nicht nur bekanntesten und bedeutendsten, sondern einer der wichtigsten deutschen Komponisten. Wann hat das denn begonnen bei dir mit dem Komponieren und wie?
Na, das hat damals dann eigentlich schon begonnen, also so mit 11, 12 habe ich angefangen zu komponieren. Ich habe zunächst mal interessanterweise mit total experimentellen Sachen angefangen, habe irgendwie Noten auseinandergeschnitten und neu zusammengeklebt, zum Beispiel fotokopierte Stücke irgendwie falsch zusammengeklebt im Stil von John Cage irgendwie. Das war relativ einfach zu imitieren, deshalb für 12-Jährige ist das eine fantastische Übung und bin dann eigentlich dazu übergegangen, mich mit den verschiedensten Dingen auseinanderzusetzen, kompositorisch. Ich habe dann wirklich auch klassische Stile geschrieben, alles als Autodidakt. Ich hatte dazu keinerlei Anleitung. Kammermusik und D-Moll geschrieben und so weiter. Und immer in dem Wissen, dass das nicht wirklich das ist, was ich mal machen will. Aber das hat mir großes Vergnügen bereitet, immer zu komponieren. Also es gab eigentlich keinen Moment, wo ich dann damit aufgehört habe. Und es gab zunehmend natürlich eine Suchbewegung, also davon, dass ich mich mit Vorbildern auseinandersetze, weg hin dazu, dass ich immer mehr suche, dass ich wirklich das finde, was mein eigenes ist.
Aber am Anfang muss man manchmal erst was kaputt machen, um was Neues zu schöpfen. Das bringt mich auf einen der Titel der Stücke, die zu erleben sein werden hier beim Festival. Als allererstes Stück von dir wird erklingen das Stück Scherben. Und sicher sind alle schon ganz neugierig, wie diese Musik, von der wir hier die ganze Zeit reden, überhaupt klingt. Darum hier ein kleiner Ausschnitt aus Scherben von Enno Poppe.
Thank you.
ein Ausschnitt aus Scherben von Enno Poppe. Während acht Brücken zu erleben am 4. Mai um 11 Uhr in der Kölner Philharmonie. Kölner Philharmonie, was verbindest du mit diesem Konzertsaal?
Ich finde die Kölner Philharmonie einen fantastischen Konzertsaal. Ich bin da 1987 zum ersten Mal gewesen, noch als Jugendlicher, und habe dort mein erstes Orchesterkonzert mit neuer Musik angehört, damals mit Hans Zender und Giacinto Celsi, da ein Komponist, der zu der Zeit komplett unbekannt war in Deutschland, ein riesiges Erlebnis. Ich fand dieses Gebäude auch damals schon ganz toll, und für mich war eigentlich immer ganz klar, die Kölner Philharmonie ist ein Tempel und eine der zentralen Orte, wenn es darum geht, wie die Musikgeschichte zu schreiben und irgendwie voranzugehen mit der Musik, immer ganz vorne mit dabei zu sein. Und daran hat sich gar nichts geändert. Ich habe ja in den letzten Jahren unheimlich viel Projekte hier gemacht, gerade im Lockdown übrigens, als fast alle Häuser zu waren, hat die Kölner Philharmonie ihre Pforten geöffnet. Das ist unglaublich. Ich habe hier so viele Konzerte gemacht ohne Publikum, die dann gestreamt wurden, aufgenommen, was auch immer, auch weil die Kölner Philharmonie so großzügig war und so einladend, dass man das hier machen konnte. Für mich ein absolutes Erlebnis und nochmal ein riesen Dankeschön an das tolle Haus.
Ja, eines dieser Stücke, die während Covid dann in Köln aufgenommen wurden, die kann man dann jetzt auch zum ersten Mal erleben. Prozession heißt das Stück, geschrieben für das Ensemble Musikfabrik. Was ist eigentlich so ein Ensemble im Unterschied zu einem Orchester?
Na, das Entscheidende ist, dass ich als Komponist alle Musiker kennen kann. Dass ich mit der Musikfabrik natürlich seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeite und ich kenne wirklich jeden Einzelnen sehr genau. Wenn ich das Stück schreibe, kann ich mir jeden Einzelnen auch genau vorstellen, wie die Menschen sich bewegen, wie die sich mit der Musik verhalten, was die machen. Das ist einfach wunderbar. Und das ist mit Orchestern so nicht möglich. Klar, ich habe fürs WDR-Orchester geschrieben und ich habe auch das WDR-Orchester dirigiert. Also ich bin da schon in einer privilegierten Situation, dass ich auch hier die Orchestermusiker ganz gut kenne. Trotzdem ist bei 80 bis 100 Leuten es komplett unmöglich, dass man zu jedem Einzelnen eine solche Beziehung aufbaut, wie das in einem Ensemble, wenn man 15 Musiker hat, wie das möglich ist. Man hat außerdem die Möglichkeit, beim Ensemble mehr zu proben. Da ist klar, mit 100 Menschen ist Proben sehr teuer. Deshalb habe ich mich auch über Jahre gar nicht mit Orchester beschäftigt, weil ich wollte das überhaupt nicht. Ich bin inzwischen da ein bisschen anderer Ansicht, weil ich finde, mit Orchester kann man wirklich wunderbare, fantastische Dinge erreichen. Aber man muss sich immer darüber bewusst sein, dass das andere Sachen sind.
Du hast mir mal gesagt, das Ensemblestück ist für dich sowas wie die Sinfonie des 20. Jahrhunderts. Ist das 20. Jahrhundert jetzt nicht auch vorbei?
Ja, diesen Satz habe ich gesagt, das war, glaube ich, im Jahr 99 oder sowas. Und ich hatte auch gesagt, die Symphonie des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Also das war quasi etwas, was ich damals über die Gegenwart gesagt habe. So werden die Sätze altern natürlich auch irgendwie mit. Und ich habe, eigentlich ging es ja weniger um das Jahrhundert als um den Begriff Sinfonie, weil Sinfonie war ja eigentlich ein Wort, das als Provokation gedacht war, weil die Sinfonie, ja, das ist der, ist quasi einfach der Begriff für etwas, was irgendwie, wo die größten Expeditionen irgendwie durchgeführt werden können, wo man sich am weitesten nach vorne stellt, wo eine Komplexität in groß angelegten Kunstwerken irgendwie möglichst vieles versucht wird zu zeigen und ein komplexer Kosmos irgendwie entsteht, etwas, was mit Ensemblestücken auf jeden Fall möglich ist.
Eines dieser großen Ensemblestücke von dir, einer dieser großen Sinfonien und muss man wirklich sagen auch von geradezu brucknerschen Dimensionen ist der Zyklus Speicher 1 bis 6, das man auch erleben kann. Und es gibt ein schönes Buch, was der Musikwissenschaftler Michael Zwenzner herausgegeben hat, heißt Klappentext, mit ganz vielen Gesprächen mit dir. Und da sind auch ganz viele tolle Bilder, Zeichnungen, Skizzen drin. Dann sieht man da oft einfach nur Tabellen mit Zahlenreihen und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, für dich sind die Menschen, die das spielen, in der Vorstellung so wichtig, wie geht das zusammen? Also diese Zahlen und Punkte, die du da auf deinen Skizzen setzt und die Vorstellung von den echten Menschen, die das spielen.
Es geht ja immer darum, dass sich Dinge herausfordern. Also erstens fordere ich die Musiker heraus, was, indem ich denen eine Partitur vorsetze. Ich fordere aber auch mich selbst heraus, indem ich mir einen Widerstand baue. Mit diesen Zahlenreihen, es geht nicht darum, dass die Zahlenreihen im Mittelpunkt stehen, sondern die Zahlenreihen provozieren mich. Die bauen etwas auf, die bauen ein System auf, das vielleicht irgendwie starr aussieht, an dem ich mich abarbeiten muss, wo ich vielleicht auch durch muss. Das ist wie so ein Gitter, wo ich quasi auf der anderen Seite die Musik sehe. Andererseits sind aber diese Zahlenreihen auch nichts, was starr ist, sondern das ist alles fließend. Wie mit jeder Art von Vorstrukturierung, die ich zwangsläufig brauche, um Musik zu schreiben, ohne Struktur kann ich kein komplexes Kunstwerk irgendwie hervorrufen. Diese Vorstrukturierungen sind selbst im Fluss, die bewegen sich. Die sind nicht vorher stabil und dann fülle ich das Kunstwerk da rein wie so ein Sudoku, wo ich dann am Ende habe ich es dann gelöst, sondern ich kann quasi dieses Sudoku, die Regeln auch verändern, weil das alles Teil von meinem Kunstwerk ist. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe mich sehr viel mit Systemtheorie beschäftigt. Ich finde das einfach unheimlich spannend, wie sich so ein Organismus, wenn das Kunstwerk, wenn man das als Organismus betrachtet, wie der sich verhält, wie der sich in der Zeit verhält, wie der sich in der Zeit auch verändert und wie sich auch die Variablen, wie sich die Parameter in der Zeit verändern. Die sind am Anfang völlig anders als am Ende. Und was die Töne bedeuten, ist am Anfang was völlig anderes als am Ende. Und das ist auch in jedem Stück völlig anders. Und diese Arten von Beobachtungen, die ich da mache, die werden auf keinen Fall durch die Zahlenreihen ausgedrückt, sondern die Zahlenreihen sind so eine Art Startpunkt oder ein Widerstand.
Wir hören mal an das, was auf der anderen Seite des Gitters rauskommt. Ein Ausschnitt aus Speicher, live zu erleben während Achtbrücken am 6. Mai in der Kölner Philharmonie. Ein Ausschnitt aus Speicher von Enno Poppe, das während Achtbrücken vom Ensemble-Kollektiv Berlin aufgeführt wird und dann auch dirigiert von Enno Poppe. Das ist eine ganz schöne Ladung, kann ich mir vorstellen, wenn man in so kurzer Zeit so viele Stücke von sich selbst erleben und teilweise eben auch aufführen darf. Ist das was, wo du mit Vorfreude oder mit Respekt drauf schaust?
Das schließt sich ja nicht aus. Also mit Freude und Respekt. Ich habe da wirklich riesen Lust drauf und riesen Spaß haben. Die Werke Rundfunk, Prozession und Speicher, die ich aufführen werde, habe ich alle schon oft aufgeführt. Also ich mache mir davor, ehrlich gesagt, nicht keine großen Sorgen. Also ich weiß, das sind Stücke, da habe ich sehr viel Erfahrungen gesammelt mit vor Publikum und mit den Musikern. Die Musiker kennen die Stücke auch alle sehr gut. Deshalb ist es die pure Freude, das dem Kölner Publikum zeigen zu dürfen.
Du hast gerade das Klavier erwähnt als dein Instrument und das Klavier mit seiner Tastatur, mit seinen schwarzen und weißen Tasten, mit den Halbtonschritten, die bei uns gestimmt sind im temperierten System, die haben eigentlich das europäische Musikdenken seit dem 18. Jahrhundert total präfiguriert und haben auch so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Scheindominanz erzeugt, weil man ja eigentlich alles damit machen kann, mit dieser Oktave, die in 12 Halbtonschritte da unterteilt ist. Und deine Musik, die hat diese Skala verlassen, die setzt sich auch genau zwischen die Tasten, geht in die Zwischenräume hinein. Wie ist dir das passiert? Hat dir beim Klavierspielen, hat dir da was gefehlt zwischen schwarzer und weißer Taste?
Ja, auf jeden Fall war es mir eigentlich irgendwann zu langweilig am Klavier, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne die Akkorde alle schon. Also es hat mal so einen Greifreflex auf der Tastatur und denke, okay, ja, das habe ich alles schon mal erlebt. Und Ich bin wirklich schon lange daran interessiert, an den Verästelungen und den Dingen, die dazwischen passieren. Das ist auch so gewesen, dass ich, als ich angefangen habe zu dirigieren und festgestellt habe in Proben, dass Musiker schlecht intonieren und falsch spielen oder unsauber spielen, dass das angefangen hat, mich zu interessieren. Also man erstmal denkt, das ist alles falsch, aber gleichzeitig kommen da Dinge zustande, die sind unheimlich interessant. Wieso sagt man, das ist falsch? Weil das klingt eigentlich total spannend und damit möchte ich gerne arbeiten. Die Mikrotonalität ist eigentlich, hört man sich traditionelle Aufnahmen an von Geigern aus den 30er Jahren, keine Ahnung, irgendwie von Fritz Kreisler, oder man hört sich Aufnahmen von Maria Callas an, dann wird man feststellen, das ist voll mit Mikrotönen. Die intonieren die Töne ganz unterschiedlich, also manchmal je nach Expression höher, tiefer. Die rutschen, die bewegen sich auf den Tonhöhen, die spielen manchmal unglaublich viel Vibrato und da kann man die Tonhöhen kaum erkennen. Also diese Flexibilität in der Gestaltung der Tonhöhen ist auch etwas ganz Faszinierendes, was in unserer abendländischen Musiktheorie eigentlich gar nicht abgebildet ist, weil die singen gedruckte Noten, aber die singen die ganz anders, als sie dastehen. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Also das ist etwas, womit ich eigentlich seit Jahren auch arbeite. Also diese Art und Weise, wie wird der einzelne Ton gestaltet? Also die Idee ist eigentlich, jeder Ton ist ein Lebewesen, es lebt, bewegt sich, man kann den Ton nach oben und nach unten und man kann aus einem Glissando in ein Vibrato übergehen und so weiter. Und diese ganze Flexibilität ermöglicht mir, der Musik eine ganz andere Art von Lebendigkeit zu geben, wenn ich aus diesem Klaviersystem, dass man da sitzt und Knöpfe drückt, irgendwie herauskommt.
Ein Stück, in dem du diese Mikrotonalität, wie man es nennt, quasi bis zum Exzess durchexerziert hast, trägt den wunderschönen Titel Rundfunk. Und da hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt. Ausschnitt aus Rundfunk von Enno Poppe mit dem Ensemble Mosaik zu erleben während Achtbrücken am 4. Mai um 19 Uhr im Kölner Funkhaus am Rallraffplatz des WDR. Erzähl uns ganz kurz, das klingt wie nichts, was ich jemals vorher auf der Welt gehört habe. Was hast du da gemacht?
Also erstmal haben wir keine wirklichen Vintage-Synthesizer genommen, sondern wir haben virtuelle Vintage-Synthesizer, also nachgebaute historische Synthesizer. Da sind unter anderem Moog-Nachbauten dabei und aber auch ein paar andere tolle Sachen, auch so eine Hammond-Orgel-artiges Gebilde. Und der Vorteil an diesen Nachbauten ist, dass die frei einstimmbar sind. Also die historische Moog-Synthesizer hat auch nur 12 Tasten pro Oktave und ich kann bei diesem Nachbau kann ich die Stimmung ständig ändern und ich kann auch die Tonanzahl erhöhen. Der Moog war nur einstimmig. Ich habe hier 25-stimmige Moog-Synthesizer, also 9 25-stimmige Moog-Synthesizer ermöglicht mir eine absolute Fülle von Tonhöhen gleichzeitig, die dadurch, dass sie mikrotonal sind, einem eigentlich komplett alles an nichts mehr erinnern, was man kennt. Und dazu kommen natürlich die Fülle von Farben. Also das Stück hat Rundfunk, glaube ich, insgesamt weit über 500 verschiedene Preset-Einstellungen, einfach Synthesizer-Einstellungen, die außerdem noch mit Hilfe von solchen Wheels, also wo ihr könnt die Musiker an solchen Steuerhebeln irgendwie die Farben auch nochmal zusätzlich verändern. Das heißt, das Stück kann seine Farben auf neun, seit Polyphon die Farben verändern und es kann Polyphon die Tonhöhen verändern, komplett außerhalb von jeder Art von Tonsystem, das man kennt. Das erzeugt das Stück an nichts erinnern, was man eigentlich kennt.
Und schreibst du das auf, weil du das innerlich hörst und nach außen bringen möchtest, oder schreibst du es auf, weil du es nicht hörst und gerne mal erleben möchtest?
Bei dem Stück Rundfunk war das Schreiben sehr schwierig, weil ich hatte schon so eine Idee quasi von diesem Gesamtklang, dass das irgendwie wild und bunt irgendwie sein müsste. Das war eigentlich von vornherein klar. Aber die genaue Hörkontrolle zu bekommen, sehr schwierig, weil man kann auf dem Computer immer nur einen von diesen neuen Synthesizern gleichzeitig spielen. Also ich habe sehr viel improvisiert, um mich damit vertraut zu machen und die ganzen Farben zu finden. Aber die im Kopf, diese neuen Farben gleichzeitig zu denken, sehr schwierig. Ein sehr aufwendiger Prozess. Wenn ich es am Anfang gewusst hätte, wie aufwendig das ist, hätte ich es vielleicht nie gemacht. Also das hat insgesamt, habe ich eigentlich 3 Jahre gearbeitet an diesem Stück.
Ein ganz faszinierendes Stück. Und was ich auch faszinierend finde, wenn man sich in diese Tonräume begibt, die zwischen den Tasten liegen, also in diese sogenannten mikrotonalen Tonräume, dann ist man plötzlich auch ganz schnell außerhalb von europäischen Klangsystemen. Da befindet man sich plötzlich irgendwie auch in der Musik des Nahen Ostens oder des Fernen Ostens. Inwiefern war das auch inspirierend für dich, Musik aus anderen Kulturen kennenzulernen? Oder war das erst deine Klangvorstellung und hast du festgestellt, es gibt da Ähnlichkeiten? Was gibt es da für Beziehungen?
Ich bin seit Jahren unheimlich fasziniert von Musik außereuropäischer Kulturen. Und da gibt es ja eine solche Fülle von verschiedenen Ansätzen, irgendwie Musik zu denken. Also allein, wenn wir über die Tonhöhen nachdenken, gibt es so viele verschiedene Skalen. Die arabische Musik hat wahnsinnig viele verschiedene Skalen. Die indische Musik hat komplett andere Skalen. Die Musik in Indonesien vollkommen andere Skalen. Und das war für mich ungemein inspirierend, einfach um aus dieser eurozentrischen Denkweise von diesem Klavier und dieser 12-tönigen Temperatur irgendwie wegzukommen hin zu etwas völlig anderem. Ich habe aber nie irgendwelche Dinge zitiert oder etwas geschrieben, was jetzt klingen soll wie arabische Musik. Ich habe auch keine arabische Skala verwendet, die ich jetzt irgendwo rausnehme, sondern ich bin einfach durch die reine Hörerfahrung ist mein Horizont erweitert und dadurch, dass mich das so begeistert hat, was ich dort gehört habe, war ich in der Lage, irgendwie komplett andere Dinge zu machen. Das hat einfach meinen Geist geöffnet. Ich imitiere aber nichts.
Diese Horizonterweiterung, die können Sie auch vornehmen während dieses 8-Brücken-Festivals. Es gibt zahlreiche Konzerte, unter anderem mit indischer, mit kurdischer,
koreanischer
Musik. Also Sie können selbst auch eintauchen in diese Welt, die manchmal ein bisschen reicher klingt als das, was bei uns auf der Klaviertastatur zu finden ist. Alle Termine finden Sie natürlich im Internet unter www.achtbrücken.de. Mein Name ist Patrick Hahn und wir sind hier im Podcast der Kölner Philharmonie und bei mir Gast im Studio ist Enno Poppe und wir sprechen hier über seine Musik und wir haben jetzt schon viele Konzerte erwähnt, aber 2 sind sicherlich ganz besonders, die man herausstreichen muss. Es wird auch 2 große Uraufführungen geben von dir und wir haben gerade über das Thema Hören oder sich vorstellen können, wie Musik klingt, gesprochen. Und was mich fasziniert hat, als ich dich mal erlebt habe, wie du mit einem Orchester gearbeitet hast und du dem Orchester dann eben auch Akkorde geschrieben hast, die anders sind, als sie sonst notiert sind. Viel kleinere Abstände zwischen den Tönen, viel kleinere Intervalle. Du konntest den Musikern jeden Ton vorsingen und genau sagen, wo was hin muss. Da habe ich gemerkt, du hörst wirklich alles, was du da hinschreibst und dir vorstellst bei dieser Musik. Wie ist das jetzt bei diesem Stück, was du für François-Xavier Roth und das Gürzenich-Orchester geschrieben hast, mit dem elektrisierenden Titel Strom?
Ganz klar, in dem Stück geht es um sehr langsame Verwandlungen. Ein Stück, wo man denken könnte, dass es auf der Stelle steht. Das verändert sich alles sehr langsam und man denkt, vielleicht ist es immer das Gleiche, in Wirklichkeit ist aber schon, es ist eigentlich schon was anderes geworden, also wie aus einem Sekundenschritt eine Terz wird und wie dann daraus ein Akkord entsteht und aus dem Akkord eine Melodie entsteht und die Melodie aber wiederum sich in etwas anderes verwandelt und dann ein anderer Ton und so. Und das alles eigentlich in einer wirklichen Langsamkeit, wo man aber sagen muss, dass die Veränderung dann doch relativ zügig vor sich gehen. Also ich hatte als Kind mal davon geträumt, von einer Ausstellung, wo am Anfang ein Bild rot ist und am Ende blau und dazwischen alle Zwischenstufen, sich so zwischen rot und blau so allmählich, dass man nie merkt, dass es nicht mehr rot oder schon nicht mehr blau oder so ist, sondern dass man quasi so, dass ein riesiges Bild, wo quasi alle Zwischenstufen enthalten sind. Und in der Musik versuche ich eigentlich auch sowas, dass wir quasi zwischen einem Akkord, den wir kennen, und einem anderen Akkord, den wir auch kennen, alle Zwischenstufen haben. Und alle diese Zwischenstufen sind komplett unbekannt, weil die klingen eigentlich erstmal alle falsch. Und das ist aber unheimlich interessant, das zu beobachten, was dort passiert. Ich bin unheimlich gespannt, was das Orchester damit machen wird.
Der 12. Mai wird für dich ein historischer Tag, vielleicht auch für die Musikgeschichte und für die Musikstadt Köln, denn am 12. Mai passiert etwas ganz Seltenes. Da gibt es zwei große Uraufführungen von Enno Poppe an einem Tag zu erleben. Solche Stücke, die entstehen ja nicht irgendwie in zwei Wochen. Also ich nehme an, das ist dann ein Tag, an dem die Arbeit von einem Jahr oder was für
einem Mehr Zeit? Als ein Jahr. Mehr als ein Jahr.
Die kulminiert dann an diesem Tag. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Ist das dann was, hat man da Angst davor?
Ja, kann schon sein. Also das weiß ich noch nicht genau. Ich bin absolut, habe da sehr viel Respekt jetzt davor. Und klar, die Stücke sind sehr unterschiedlich. Es ist aber natürlich möglich, dass manche Zuhörer das als Überdosis empfinden werden. Also das kann ich nicht genau sagen. Und ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Also ich bin gespannt drauf.
Was ich ganz faszinierend finde bei deinen Stücken, da ist ja auch eigentlich keines wie das andere. Also deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwie Langeweile aufkommen kann. Du hast gerade beschrieben, Strom ist für dich wie so eine langsame Veränderung zwischen Rot und Blau. Gibt es so eine Idee auch für das Stück Laub?
Laub ist auch ein Stück, das mit Variationen sich beschäftigt. Also wenn wir insgesamt sagen, alle Stücke, die hier aufgeführt werden beim Achtbrücken-Festival, haben in irgendeiner Form mit Variationen zu tun. Also das ist, glaube ich, schon eine Obsession von mir. Ich versuche tatsächlich, wie du gesagt hast, in jedem Stück was anderes auszuprobieren. Also ich möchte nicht, dass die Stücke gleich sind. Wenn ich etwas gemacht habe, dann ist es wirklich gemacht und dann muss ich im nächsten Stück wirklich auch was anderes auszuprobieren. Sonst ist das Leben eigentlich zu kurz dafür, dass man sich wiederholt. Aber klar ist, dass die Art zu denken kann man nicht so leicht ändern. Das heißt, mein Ansatz, dass ich mit etwas arbeite, zum Beispiel mit einem Synthesizer oder mit einem Drumset oder mit einer Rockband oder mit einem Orchester, dass ich, egal was ich dort nehme, eine Grundbedingung vorfinde und ich starte mit irgendwas und ich beginne sofort, Varianten zu bilden, weil ich habe so einen Blick auf Musik eigentlich wie vielleicht ein Biologe, der sich etwas anschaut und unter dem Mikroskop schaut, wie sich Dinge verästeln, wie die wachsen, Dingen beim Wachsen zuschauen oder so. Und das ist etwas, was passiert auf ganz unterschiedliche Weise, weil die Sachen, die dort entstehen, sagen wir jetzt Pflanzen, sind jetzt, hier ist eigentlich der Wachstumsprozess von den Pflanzen unter Umständen sehr ähnlich. Die Pflanzen sehen aber komplett unterschiedlich aus. Also das heißt, es gibt eine Verwandtschaft irgendwie bei den Stücken, die mit der Art zu denken zusammenhängt.
Pflanzen sind ein tolles Stichwort. Deswegen gehen wir jetzt noch ganz kurz ein paar Meter in den Wald.
Thank you.
ein Ausschnitt aus Wald, einem Stück für vier Streichquartette von Enno Poppe, geschrieben für das Ensemble Resonanz. Das ist eines der Projekte, auf das ich am meisten gespannt bin jetzt während des Achtbrücken-Festivals. Also diese Idee, erstmal für vier Streichquartette, also sozusagen ein Hyperquartett zu schreiben, ist ja an sich schon wahnsinnig faszinierend. Und dieses Streichquartett, dieses Vierfach-Streichquartett, das hat das Ensemble Resonanz jetzt noch mit Videokünstlern in eine Installation übersetzt. Enno, wie seid ihr auf diese Idee gekommen und was erwartet einen da für ein Wald von Bildschirmen? Fragezeichen?
Ja, ein Wald von Bildschirmen. Das ist ein typisches Corona-Projekt. Das ist entstanden in der schlimmsten Phase, als die Musiker alle unheimlich viel Zeit hatten und es war eigentlich auch Geld vorhanden, aber man durfte nicht vor Publikum auftreten. Also war die Frage, was machen wir eigentlich? Wir haben dann Wald aufgenommen, auch mit Videos, jeden einzelnen Musiker einzeln aufgenommen. Die haben tatsächlich nicht als Ensemble wurden die aufgenommen, sondern die wurden einzeln aufgenommen und das wurde dann zusammengeschnitten. Und man kann in diesem Stück jetzt quasi auf 17 Leinwände, also die 16 Musiker plus den Dirigenten, kann man auf 17 Leinwände, die Leinwände sind im Raum verteilt und man kann entweder sich das Stück als Summe anhören, wenn man sich in die Mitte stellt oder so, oder man kann zu jedem einzelnen Musiker auch sich zu dem Lautsprecher, zu der Leinwand hinstellen, man kann die anschauen beim Spielen. Und man kann quasi rein und raus zoomen. Das ist etwas, was auch aufnahmetechnisch sehr, sehr gut geworden ist. Und diese Videokünstler aus Düsseldorf, die haben das unheimlich schön gemacht, finde ich. Also das ist wirklich ein interessantes Projekt geworden.
Und ein sehr leicht zugängliches Projekt. Es wird während des Festivalzeitraums in der Zentralbibliothek am Neumarkt ausgestellt und zu besuchen sein. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Enno, meine Nachbarin, die geht gerne raus, sie hat aber manchmal Schwierigkeiten mit neuer Musik und ich versuche ihr dann immer was zu sagen, warum sie unbedingt sich das anhören soll. Was würdest du ihr raten, warum soll sie keines der Achtbrücken-Konzerte verpassen?
Weil sie dort wirklich tolle Dinge erlebt. Also es gibt ja Menschen, die liegen gerne am Strand, in der Sonne, in den ganzen Urlaub. Und es gibt andere, die gehen gerne in die Berge, bergsteigen und die haben dort ganz andere Erlebnisse. Wenn du bist auf dem Berg, bist du dort angekommen, hast du ein absolut herausragendes, unvergessliches Erlebnis gehabt. Und es gibt manchmal diesen Ausspruch, Musik sei zu anstrengend. Ich mag das eigentlich gar nicht, weil ich finde, Anstrengung ist eigentlich kein negativer Ausdruck, sondern das heißt, dass etwas herausfordernd war, dass man auch eine Herausforderung gemeistert hat. Und dass das Meistern einer Herausforderung irgendwie Glücksgefühle gibt, weil das Gegenteil wären ja eigentlich Musik, die einen nicht herausfordert. Also ich fände eher so, dass ich ein Konzert, das mich nicht herausfordert, da möchte ich eigentlich gar nicht hingehen, weil ich weiß nicht, was soll ich da. Und ich finde, die Menschen, die gerne Erlebnisse haben, Menschen, die gerne andere Speisen ausprobieren, die im Restaurant nicht immer nur Pommes mit Mayo essen, die können eigentlich zu Achtbrücken gehen.
Was für ein schöner Schlusspunkt. Den Schlusspunkt zum Festival wird ein Stück setzen, was einerseits sicherlich Herausforderung, aber auch emotionale Zugänglichkeit und ja, eine wirklich ganz unmittelbare Expressivität vereinen. Das ist ein Liederzyklus Augen, uraufgeführt bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik, inzwischen an vielen Orten der Welt zu hören. Und zum Abschluss unseres Gesprächs daher hier noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Liederzyklus Augen mit der Sängerin Sarah Maria San. Vielen Dank, Enno, dass du im Studio warst für den Podcast der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Patrick Hahn und ein schönes Festival.
Ja, allen, uns allen. Thank you.
Musik.